Was für eine Freude, liebe Gemeinde. Die wirkt nicht aufgesetzt und kommt offenbar wirklich von Herzen. Wenn einer mit 35 Jahren noch so zaubern kann wie Lionel Messi und seine Gegner geradezu schwindlig spielt, da kann man sich schon freuen. Das war am Dienstagabend. Mal sehen, wie es heute ausgeht. Ich hoffe, jeder von euch hat so eine Vorstellung von solchen Momenten der Freude. Wenn wir etwas geschafft haben, wenn ein Vorhaben gelungen ist, wenn wir uns in fröhlicher Gemeinschaft befinden, wenn ein Problem hinter uns liegt. Ich hoffe, diese Momente sind uns nicht verloren gegangen in einer Zeit, in der wir seit langem von immer neuen Nöten und Katastrophen hören, beziehungsweise auch selbst davon betroffen sind. Ein Kolumnist schrieb neulich: Jetzt ist ja wieder die Zeit der Rückblicke. Da werden normalerweise die Höhepunkte des vergangenen Jahres hervorgeholt und ins Gedächtnis gerufen. Viel Vernünftiges, viel Erfreuliches war dieses Jahr nicht dabei. Meine Freude hält sich in Grenzen, schrieb er. Bin mal gespannt, was den Moderatoren dazu einfällt. 2022, ein Jahr mit wenig erfreulichen Ereignissen. Von einer Freude, die sich auch in schwierigen Zeiten erleben lässt und die durchhält, wenn scheinbar wenig Anlass dazu besteht, handelt unser heutiger Predigttext. Wir lesen, was Paulus im Brief an die Philipper schreibt im 4. Kapitel. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Freut euch! Aufforderung zum Freuen. Ist das nicht ein bisschen simpel? Plump, naiv in solchen Zeiten, als könnte man die Freude einfach befehlen. Manche Dinge lassen sich eben nicht anordnen. Das klingt genauso strange und kaputt wie seinerzeit in der Nationalen Volksarmee, als Sommer und Winter befohlen wurden. Und wenn der Winterbefehl galt, mussten alle die dicken Wintermäntel über der Ausgangsuniform tragen und die Fellmütze aufsetzen. Auch an jenem Märzsonntag 1981, als 25 Grad herrschten und ich schwitzend und entsprechend müffelnd neben meiner jungen Frau, die gerade zu Besuch war, einherlief, bis wir in Gegenden kamen, in denen keine Offiziere mehr zu erwarten waren, die den Tagesausgang wegen Verletzung der Kleiderordnung streichen konnten. Freude befehlen. Nein, so blöd ist Paulus nicht, der an die Gemeinde in Philippi schreibt. Er war ja der Erste, der in diese römische Siedlung, in diese Mustersiedlung, die Nachricht von Jesus Christus brachte. Viele der Gemeindeglieder dort stehen ihm wohl noch persönlich vor Augen, wenn er schreibt. Da haut man nicht einfach so einen billigen Satz aus, freut euch gefälligst. Vielmehr erinnert Paulus damit an eine Grundsatzentscheidung, die viele Christen in Philippi schon mal getroffen haben, als sie sich taufen ließen zum Beispiel. Eine Entscheidung, die auch hinter vielen von uns liegt. Mancher hat sie vielleicht noch vor sich, aber rum wie numm, sie geht uns auch schnell mal wieder verloren. Wir verlieren diese Entscheidung aus dem Bewusstsein. Sie prägt dann unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung nicht mehr so stark. Unsere Reaktionen auf das, was wir erleben. Es geht um die Grundsatzentscheidung, woran und an wem unsere Freude denn nun wirklich hängen soll. Hängt sie an unserem Ergehen, unserem Gesundheitszustand, an unseren Erfolgen, an der Erfüllung unserer Wünsche? Das sind ohne Zweifel alles Glücksmomente, die wir nur genießen und jedem gönnen können. Aber sie werden unser Leben nicht dauerhaft tragen. Sie werden nicht durchhalten, wenn es anders kommt. Sie gehen auch mal schnell wieder verloren. Glück und Glas, wie leicht bricht das, weiß der Volksmund. Und wie heißt die Alternative dieser Grundsatzentscheidung? Die Alternative heißt, unsere Freude hängt zutiefst daran, dass Gott nahe ist. Unser Gemütsleben ist davon geprägt, dass der Mensch gewordene Gott unser Leben mit allem, was dazugehört, teilt. Dass wir ihn um uns wissen, wo immer wir uns befinden, was immer uns begegnet, was immer wir erleben. Hören wir genau hin, was da steht. Paulus schreibt nicht, freut euch immer, sondern er schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist was anderes als freut euch gefälligst. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ihr könnt euch tatsächlich entscheiden, womit ihr euer Glück verknüpft, woran eure Freude hängt. Ihr könnt euch für diesen Gott öffnen, der in unser Leben, in den alltäglichen Wahnsinn, in das ständige Chaos hineinkommt und der uns immer mehr erfüllen will. Dass es immer selbstverständlicher wird, die Erlebnisse der Woche mit ihm zu verknüpfen, in einen Zusammenhang mit ihm zu bringen, mit seinem Wort, mit seinen Zusagen, mit dem, was wir von ihm wissen. Er lässt ja nicht auf sich warten, wenn wir das tun. Er hat ja Interesse daran. Er sucht ja die Verbindung zu uns. Und wir können darauf reagieren. Das ist die entscheidende Schaltstelle. Das ist der eine Punkt, den wir beeinflussen können. Vieles können wir ja nicht regeln und vieles können wir nicht beeinflussen, was uns so begegnet. Aber hier haben wir Einfluss, dass wir das alles erstmal mit ihm in Verbindung bringen. Dass wir das in Verbindung mit dem Leben mit ihm bringen. Und deshalb dieser Appell des Paulus, freut euch in dem Herrn. Denkt daran, ihr habt ja eine neue Verbindung. Denkt daran, Gott ist nahe. Und wo wir die Verbindung zu ihm suchen, wo das der Schwerpunkt unserer Sehnsucht wird, da entsteht dann tatsächlich auch neue Freude. Gerhard Schnitter hat sie in einem Lied die Weihnachtsfreude genannt. Und er hat gedichtet, die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Haus. Gott kam zu uns auf die Welt, wurde so wie wir. Wir wollen uns freuen, denn Jesus ist jetzt hier. Jetzt hier. Ich will das Ganze nochmal von der anderen Seite beleuchten. Die Grundsatzentscheidung lautet, suche ich den Glauben, suche ich die Verbindung zu Jesus als eine Hilfe, um meine Vorstellungen vom Leben am Ende besser verwirklichen zu können? Ist das so mein Motiv? Möchte ich seine Unterstützung, damit es nach meinen Vorstellungen einigermaßen glatt läuft, ich die Klippen umschiffen, über die schwierigen Strecken besser kommen kann? Brauche ich ihn sozusagen mehr als himmlischen Verstärker, als Kraftquelle für meine Vorhaben, meine Ideen vom Leben? Das hört sich ja so ganz bekannt an, so beten wir ja auch oft und es ist ja auch nicht ganz falsch. Aber ist das das entscheidende Motiv? Oder ist die andere, das ist die andere Haltung, das wäre die Alternative, lasse ich mich auf Gottes Weg mit mir ein? Schildere ich ihm meine Gedanken, Empfindungen und Gefühle, was da alles so wieder passiert ist? Habe ich meine Pläne, bin aber offen für seine Führung, für andere Wendungen? Im Grunde geht es darum, sich selbst die eigenen Vorstellungen, die eigenen Ideen nicht ganz so wichtig zu nehmen. Das Heil nicht von den eigenen Entscheidungen, von der Durchsetzung meiner Pläne zu erwarten. Diese Alternativen, Gott als himmlischer Verstärker oder Gott als der, der mich führen darf, der eingreifen kann, dem ich folgen will. Diese Alternativen sind nicht so ganz klar voneinander getrennt. Vieles in unserer Glaubenspraxis, in unseren Gebeten, in dem, wie wir Glauben leben, lässt sich da gar nicht so klar zuordnen, aber unser Herz zeigt uns das schon. Was ist jetzt gerade mein Motiv? Paulus und den Leuten in Philippi, damals als dieser Brief geschrieben wurde, denen ging es nicht wie den Argentiniern am Dienstag. Sie waren nicht vom Glück geknutscht, als dieser Brief geschrieben und gelesen wurde. Paulus befand sich wieder mal im Gefängnis. Sein Prozess kam gerade in eine entscheidende Phase und ein Todesurteil war durchaus eine mögliche Option. Und die Gemeinde in der römischen Siedlung, einem Ort, in dem die damals herrschende Ideologie umgesetzt und Praxis werden sollte, befand sich durchaus unter Druck. Sie waren Fremdkörper. Innerlich waren sie auch nicht ganz eins. Sie waren sich nicht so einig, wie man auf bestimmte Herausforderungen zu reagieren hätte. Und dennoch gilt, dennoch heißt das Motto, das Paulus ihnen gibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er ist euch und mir nahe. Nicht nur anlässlich der Höhepunkte, nicht nur wenn es gerade klappt, sondern Freude darf unsere Grundstimmung sein. Geradezu ein Markenzeichen, weil sich Christen bewusst sind, der Herr ist nahe. Aus so einer Grundstimmung erwächst dann auch ein anderer Lebensstil. Gelassener und großzügiger können Christen sein. Von Gottes Nähe und damit von der anderen unsichtbaren Welt her leben. Das folgt dann in den nächsten Versen. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Das Wort Sanftmut, das könnte man auch mit Großzügigkeit, Offenheit, Großherzigkeit übersetzen. Wer sich selbst nicht so wichtig nimmt, der entscheidet dann häufig auch nüchterner. Ein älteres Ehepaar schrieb, als bei der Frau nach einer abgeschlossenen Behandlung wieder Hinweise auf ein Krebswachstum gefunden wurden: Sie fühlt sich wohl und versieht den Haushalt mit Freude, hat in den letzten Wochen öfter gebacken, weil sich immer wieder Gäste einstellten. Heute war Stollenbacken dran. Ob er sich geschmackvoll zeigt nach dem Anschnitt? Wir sind dankbar für die geschenkte Lebenszeit und fühlen uns geborgen in Gottes Hand. Aus so einer Gelassenheit, aus so einer Sanftmut, wie es Paulus hier schreibt, daraus entsteht auch eine große Freiheit, zum Beispiel welchen Therapievorschlägen dazu folgen und nicht zu folgen ist. Genau das ist gemeint, wenn das Paulus hier schreibt: Lasst das alle Menschen erfahren, eure Anliegen bringt im Gebet und im Flehen vor Gott, sorgt euch um nichts. Christen können gelassen, aufgeschlossen und großherzig sein, auch in belastenden Zeiten. Dann tritt nicht immer das Rechnen mit Gott, das hat ja Folgen. Dann tritt nicht immer gleich der Katastrophenmodus ein, wenn die Medien wieder mal eine schlimme Nachricht haben und irgendeine Sau durchs Dorf treiben. Lasst uns doch erst mal gucken, was daraus vielleicht wächst, was dadurch möglich ist, welche Chancen auch darin liegen. Ich wünsche mir Christen, und zum Glück gibt es eine ganze Reihe davon, die in diesen Zeiten nicht überall sparen und vom Sparen reden, sondern bei denen es angenehm warm ist, wenn man hinkommt, und die ungebrochen gastfrei sind, auch wenn es gerade etwas mehr kostet. Ich wünsche mir Christen, die ihre Spenden nicht zurückfahren, sodass viele Glaubenswerke in unserem Land, wie es gerade leider ist, in Schwierigkeiten kommen. Dem CVJM in Baden, unseren Partnern, denen wurde im gerade überall so hippen Sparprogramm eine halbe Personalstelle an kirchlichen Zuschüssen gestrichen. Ihre Reaktion: Wir wollen in diesen Zeiten der Unsicherheit und finanziellen Kürzungen ganz bewusst für die nächste Generation Hoffnungszeichen setzen und rufen eine Kampagne Rückenwind ins Leben. Wir setzen auf Gottvertrauen, so schreiben sie in ihrem Jahresbrief. Lasst eure Gebete mit Dank vor Gott kund werden. So heißt es weiter in unserem Text. Vorigen Sonntag fiel ja der erste Schnee und ich hatte Dienst im Jugendhaus. Und mit dem Schneeschieben und Frühstück vorbereiten haben wir es dann beide nicht zum Gottesdienst hierher geschafft. Und so schauten wir zu Hause den Lifeline-Gottesdienst aus dem Kirchenkreis Lübeck, den wir schon in Lockdown-Zeiten immer mal angeguckt haben. Dort gibt es die schöne Einrichtung, dass dreimal im Gottesdienst Gebete, die per Mail, WhatsApp oder Instagram dahin geschickt werden, dann verlesen und vor Gott gebracht werden. Das kann man tatsächlich schaffen, vielleicht ist das auch mal eine Anregung für uns. Das kann man schaffen, wenn sonst alles gut geplant ist. Mir fiel nur vor ihren Sonntag auf, dass fast alle Gebete, die dahin kamen, sich um Gesundheit und persönliche Probleme drehten. Das ist ja auch etwas, was viele Leute bewegt. Aber es gab kaum eine Bitte oder einen Dank, wo es um die Ausbreitung der Botschaft und das Wachstum von Gottes Reich in dieser Welt ging. Der Herr ist nahe. Viel mehr, als wir meinen. Es geht um seine Sache und natürlich auch damit um unsere. Kurz vor der Adventszeit gab es in unserer Gemeinde 3 Abende, um Jesus neu kennenzulernen. Jedes Mal stand eine Folge der Filmserie The Chosen im Mittelpunkt, die Auserwählten. Diese Serie bringt das Leben von Jesus und viele neutestamentliche Geschichten auf interessante Weise nahe. Am ersten Abend erschien ein Paar, das bisher nicht so viel Berührung mit der Gemeinde hatte, und es gab ein gutes Gespräch mit ihnen. Dann kamen sie nicht mehr. Schade, dachte ich. War es wohl doch nicht der richtige Einstieg für sie. Jetzt traf ich die Frau wieder und sie erzählte mir gleich, wir sind ja dann leider krank geworden, aber wir haben uns die Chosen-App auf unseren Fernseher geladen und schon ganz viele Folgen gesehen. Jetzt sind wir bei der 2. Staffel. Was ist mein Motiv für die Freude? Darauf warten, bis das meiste in Ordnung ist? Weihnachten für 3 Tage heile Welt machen? Oder besser damit rechnen, dass Gott nahe ist, immer, auch nach Weihnachten? Dann bleibt die Weihnachtsfreude. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.